Hey, yes, mega cool, sind ihr alle da, habt ihr den Weg an dem heissen Abend hier angefunden und seid nicht in der Body oder sonst irgendwo. Mega cool, ist jeder Einzelne von euch da. Ich habe auch schon im Video erwähnt, ich werde heute einen Vergleich machen zwischen einer indischen Zugreise und einer Schweizer Zugreise. Wenn du jetzt das Wort hörst, indische Zugreise, was für ein Bild stellst du dir vielleicht jetzt so innerlich vor? Kannst du mal kurz überlegen, wie du dir das vorstellst? Und wir werden jetzt nachher gerade auf der Leinwand sehen, vielleicht stellst du dir das so vor. Ich habe mir das auch so vorgestellt, dass das sicher so mega überfüllte Züge werden sein und man hat gar keinen Platz, weil einfach die indische Bevölkerung so riesig ist. Ich bin letztes Jahr, in meinem Zwischenjahr, bin ich 4 Monate in Indien gewesen und habe dann selber erfahren, was es wirklich heisst, um in Indien mit dem Zug zu reisen. Und meine Erfahrungen, Bilder davon, sind die gewesen, die ihr jetzt danach seht. Genau. Da auf dem einen Bild in der Mitte sehen wir einfach mal die Locke, wie es von vorne aussieht. Also nicht so mega überfüllt, wie man sich vielleicht vorstellt. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht überall in Indien gewesen, aber ich habe es auf jeden Fall so erfahren. In diesen 4 Monaten, wo ich umeinander gereist bin, bin ich von verschiedenen Schulen gereist und habe dort geholfen, Englisch unterrichten. Und ich möchte euch gerade am Anfang von einer Geschichte erzählen, wo ich an dem Tag mit dem Zug, den ihr hier hinten im Hintergrund seht, eine 12-stündige Zugreise in der Nacht gemacht habe. Viele Einheimische haben dort schon gesagt, du als weisse Frau gehst ganz allein im Zug reisen. Das ist ein bisschen critical. Ich hatte aber wie keine andere Möglichkeit und habe gesagt, ja, irgendwie muss ich von A nach B kommen, darum ist das meine einzige Möglichkeit. Ich bin somit an dem Tag, habe ich mein Zeug gepackt, habe meinen Koffer gepackt und habe mit dem Pastor das Zugticket gebucht und habe dann noch mit ihnen zu Nacht gegessen, weil der Zug ist erst so um die Mitternacht gegangen. Und dann habe ich am Znacht bemerkt, dass eine ziemlich hitzige Diskussion gestartet hat. Und die Leute haben natürlich nicht immer in Englisch geredet, sondern haben auch oft ihre Muttersprache geschwätzt. Und ich habe dann, weil ich so neugierig bin, habe ich dann nachgefragt, um was es denn eigentlich geht bei dieser Diskussion. Und sie haben gesagt, sie sind gerade am herausfinden, wie sie am besten die Schweizer Franken können umwandeln in indische Rupien. Und ich bin so, Sie haben mir dann folgende Hintergrundinformationen gegeben. In Indien ist dort zumal so gewesen, wahrscheinlich ist es jetzt auch noch so, dass wenn Organisationen in Indien, die von der Schweiz unterstützt werden und sie viel Geld vom Ausland bekommen, dass das die Regierung sieht und zum Teil passt ihnen da manchmal mehr und manchmal weniger. Und wenn sie sehen, dass viel zu grosse Summen auf ein indisches Konto übergehen, dann tun sie da einfach eingefrieren. Also hat niemand mehr einen Zugriff auf das Konto. Und da ist auch dort bei dem Pastor passiert. Er hat eine Dschungelschule aufgebaut mit der Hilfe von einer Schweizer Organisation. Und dort durfte ich ein paar Monate sein. Und jetzt haben sie wie kein Geld mehr bekommen. Darum ist ein Monat vorher ein Schweizer Team gekommen und hat ganz viel Geld mitgebracht, dass sie wieder Bleistift kaufen, Hefte kaufen, Papier kaufen für die Kinder, die gerne die Schule haben würden. Und darum sind die Pastorenfamilie an dem Abend am Diskutieren gewesen, hey, wie können wir am besten die ganzen vielen Schweizer Franken umwandeln in indische Rupien, dass wir da auch etwas damit kaufen können. Und das geht nicht in jeder Stadt mega einfach. Und ich habe dann ziemlich neugierig halt nachgefragt, ja, in welcher Stadt würde denn da gehen, um da umzutauschen. Und dann hat der Pastor genau die Stadt genannt, wo ich am nächsten Tag eben mit dem Nachtzug anfahren. Und so euphorisch bin ich gewesen, habe ich gesagt, ja super, Problem gelöst, ich nehme das Geld mit, bringe das in die nächste Stadt und dann können wir es umtauschen und dann kann ich es einem anderen Pastor geben und dann kann es euch dann überweisen. Und sie haben gefunden, ja, das ist eigentlich eine mega gute Lösung. Und dann habe ich so gedacht, oh, aber ich habe gar nicht nachgefragt, wie viel Geld das da überhaupt ist. Ich habe dann so gefragt, ja, also um wie viel Geld handelt es sich denn da? Und sie haben gesagt, um 15'000 Franken. Dann ist mir die Kinnlade runtergegangen und ich bin so gewesen, also ich habe noch nie so viel Geld besessen und auch noch nie so viel Bargeld gesehen. Da bin ich dann so gewesen, okay, ich habe jetzt ja gesagt zu dem, also machen wir jetzt da, weil jetzt zum Nein sagen wäre ein bisschen an einem sehr falschen Zeitpunkt. Wir haben dann zusammen zu Nacht gegessen und haben das Geld eingepackt, irgendwo ein bisschen versteckt, verstaut, in meinem Koffer und sind dann zum Bahnhof gefahren. Und dann habe ich noch mit dem Pastor gebetet, weil in Indien ist da mega, also haben sie da mega krass so eine Tradition gehabt von jeder Reise, die du machst. Also sei es nur, wenn du in die Stadt fährst oder so, bauen sie eine Viertelstunde einbauen zum Zuerst für beten, weil die Transportwege einmal recht gefährlich sind. Und dann haben wir so gebetet und ich weiss so, wie ich innerlich ganz fest gebetet habe, Jesus, bitte mach, dass ich in dem Kajütenbett unten schlafe, dass ich sicher meinen Koffer immer im Blick habe und so schön die Füße davor stellen kann und der sicher nicht geklaut wird. Und mach auch, dass ich sicher nicht einschlafe. Du bist doch so übernatürlich, so krass, allmächtig. Tu doch meinen Schlaf überwinden, dass ich sicher nicht schlafe, sondern dass ich die ganze Nacht durchmache und sicher wach bleibe. Und dann habe ich innerlich ganz fest gebetet. Ich bin dann in den Zug hineingestiegen und mein Platz war oben am Kajütenbett und nicht unten. Und dort habe ich schon so gedacht, so, oh, you know, Gott wird es schon im Griff haben, das kommt schon irgendwie gut. Und dann habe ich, zum Glück gibt es Zeitverschiebung in Indien und 3,5 Stunden Zeitverschiebung in der Schweiz, habe ich dann mit meiner Familie ein bisschen angefangen zu schreiben und auch mit ein paar Friends und so, hey, ich hätte gar ein bisschen Zeit zum Schreiben, könnt ihr mit mir schreiben? Ich habe nicht allen explizit gesagt, wieso dass ich jetzt gerade so viel Zeit hätte zum Schreiben. Und dann habe ich so angefangen zu schreiben und irgendwann merke ich so, ich werde so müde und meine Augen sind einfach zugehalten. Kleiner Szenenwechsel, eine Schweizer Zugreise. Was ich dort auch schon erlebt habe, ist jetzt gerade letzte Woche passiert. Keine Angst, ich erzähle noch den Rest von dieser Geschichte. Darf da gespannt sein bis zum Schluss. Wenn man in den Schweizer Zug unterwegs ist, ist es sehr pünktlich und eigentlich immer läuft es nach Fahrplan. Letzten Dienstag wollte ich in die Schule gehen, bin in den Zug gestiegen und Zweifelden losgefahren und ich bin einmal recht darauf angewiesen, dass ich rechtzeitig zu meinen Schülern und Schülerinnen ins Klassenzimmer komme. Und zum ersten Mal ist der Zug eingefahren und stehen geblieben. Und ich habe so gedacht, oh nein. Ich habe gedacht, okay, egal, wir warten jetzt zuerst mal, nicht gerade die Hände verrühren, sondern zuerst mal geduldig warten. 5 Minuten sind wir gestanden, 10 Minuten sind wir gestanden, 20 Minuten sind wir gestanden und dann kommt der Durchsage, bitte steigen Sie alle aus, der Zug hält hier. Und ich so, okay, gut, in dem Fall steigen wir aus. Und dann habe ich angefangen umzutelefonieren und alles Mögliche probieren, organisieren, dass ich irgendwie pünktlich zu meiner Klasse ins Schulzimmer komme. Die haben sich natürlich schon wahrscheinlich gefreut, dass ihre Lehrerin ein bisschen sparen konnte und sie ein bisschen weniger Unterricht haben. Meine nette Unterrichtsassistenz hat mich dann abgeholt und irgendwie hat es dann funktioniert, dass ich nur 15 Minuten zu spät gekommen bin. Wieso erzähle ich euch überhaupt die 2 Geschichten? Und was hat das genau alles mit dem Thema zu tun, das ich euch heute Abend weitergebe? Das Thema ist, aus Wunden werden Wunder. Und was an diesen 2 Geschichten ich in diesem Moment mega hat dürfen merken, als ich so richtig verloren dort war, zum einen ein bisschen verloren am Meerstädter Bahnhof, ich so war, wie komme ich jetzt auf Frauenfeld? Und zum anderen, als ich einfach eingeschlafen bin vor dem Handy in dem indischen Zug, ist mir wie eine Person in den Sinn gekommen aus der Bibel, die mich schon immer mega lang beeindruckt hat, was die für ein Vertrauen zu Gott hatte. Und diese Person würde ich mega gerne mit euch anschauen und mit euch die Geschichte lesen. Ihr dürft sehr gerne mitlesen. Sie steht im Matthäus Kapitel 14, bei Vers 22. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm herzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, Ich bin es doch. Fürchtet euch nicht. Da rief Petrus: Herr, wenn es du wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Immer wenn ich die Geschichte lese, versuche ich mir das so bildlich vorzustellen und so wirklich probiere, mir vorzustellen, wie wenn man in so einem Sturm ist, wenn es auf dem See mega viele Wellen hat oder wenn man mal in der Fähre war, auf dem Meer oder mal auf einer Fähre oder so war, wenn es mega viel Wellengang hat und auf das Mal kommt irgendetwas auf dem Wasser entgegen. Die Jünger haben wahrscheinlich nicht gesehen, was oder wer da war, wegen dem ganzen Wind, wegen dem ganzen Sturm, der gekommen ist und sind einfach so gedacht, was ist da? Und sind ja eh schon mega viel Angst gehabt. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, ihr müsst gar keine Angst haben, ich bin es doch einfach. Und der Petrus sagt dann, ja, wenn es du bist, dann laufe ich auch mit dir auf dem Wasser. Dann will ich auch genauso wie du auf dem Wasser laufen. Ich habe den Petrus in dem Moment mega bewundert, weil ich so denke, ich weiß nicht, ob ich gleich so reagieren würde, um einfach zu sagen, mal, das machen wir. Ich weiß es nicht. Ich könnte mal euch selber fragen, ob ihr auch so reagieren würde. Wir lesen weiter in Vers 29. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. In dem Moment fängt Petrus an zu realisieren, hey, eigentlich bin ich doch in einem Sturm. Eigentlich funktioniert das doch gar nicht, dass ich auf dem Wasser laufen kann. Wieso soll das überhaupt funktionieren? Es war doch gerade nur ein Sturm und wir sind in grösster Not. Und wie um alles in der Welt kann das sein? Und der Petrus hat angefangen umzuschauen und hat nur noch die Wellen gesehen und hat gar nicht mehr so recht auf Jesus schauen. Und Jesus, seine Reaktion in dem Ganzen ist sofort, streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? In dem Moment habe ich mich immer wieder mega angesprochen gefühlt bei dieser Geschichte. Als würde mir Gott gerade selber die Frage stellen, vertraust du mir, Salome? Vertraust du darauf, dass ich alles im Griff wird habe, dass ich es im Griff wird habe, dass das Geld gleich noch irgendwie ankommt, dass du gleich noch irgendwie zu deinen Schülern und Schülerinnen in die Schule kommst? Vertraust du mir? Vielleicht geht es auch mal ähnlich so wie in Petrus, dass du mutig einen Schritt gewagt hast, dass du mutig eine Lehre angefangen hast, eine weiterführende Schule und du bist mutig rausgeschritten, hast irgendetwas anfangen. Und dann hast du gemerkt, hey, es überfordert mich. Es sind so viele Sachen, die auf mich zukommen und es engt mich mega ein und ich sehe nur noch die Wellen. Ich sehe gar nicht mehr, wo der Ausweg ist und ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin will gehen. Der Petrus hat auch in dem Moment hat er nur noch die Wellen gesehen. Aber er hat sich irgendwie erinnern, wegen Jesus bin ich doch erst überhaupt auf das Wasser rausgegangen. Er hätte auch seinen Homies auf dem Boot können sagen, hey, könnt ihr mir noch schnell ein Seil rauswerfen oder so? Die hätten ihm das sicher auch rausgeworfen. Aber er hat in dem Moment gewusst, es gibt nur einen, der mich retten kann und der mir aus dieser Situation raushelfen kann. Und das ist Jesus. Das ist der, der mich erst überhaupt in die Lage gebracht hat. Wieso, dass ich jetzt da auf dem Wasser bin und anfange zu sinken? Ich habe auch mal so eine Situation erlebt, wo ich mich mega gefühlt habe wie der Petrus. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und habe mega coole Kirchengemeinde erleben, wo ich hineinwachsen durfte, wo ich mega oft in die Jungs gegangen bin und habe früher den Jesus als meinen besten Freund angesehen und bin mit ihm durchs Leben gegangen. Und dann bin ich in die 5. Klasse gekommen und eine Kollegin von mir hat Knochenkrebs bekommen. In dem Moment habe ich die Welt nicht mehr verstanden. In dem Moment habe ich so wie der Petrus zu Gott geschrauen, zu Jesus geschrauen und so gedacht, hä, wo bist du überhaupt? wo bist du, dass eine Kollegin von mir so eine Krankheit mal bekommt? Wieso? Ich bin dann Tag für Tag in einen Gebetskampf hineingegangen und habe gesagt, Gott, du wirst sie heilen. Du wirst sie gesund machen. Und du wirst für sie sorgen. Jeden Tag habe ich den Gebetskampf gemacht und habe die Hoffnung nicht aufgegeben und habe gesagt, mal Jesus, du wirst sie heilen. Ich habe immer gesagt, sicher, wenn wir dann mal 20 sind, werde ich mit ihr einen Kaffee trinken und wir werden darüber reden, was für ein grosses Wunder Gott gemacht hat. Und jetzt stehe ich da, bin 22 und meine Kollegin ist mit 13 an einer Blutvergiftung gestorben. Sie hat ein Jahr lang Chemo gehabt und am Schluss haben sie ihr auch noch das Bein amputiert, weil dort wieder ein Tumor drin war und sie hat dann eine Blutvergiftung bekommen. In dem Moment habe ich mich gefühlt wie der Petrus, der nicht gesunken ist, sondern der unter Wasser war. Ich habe keine Hoffnung mehr gesehen. Ich habe gedacht, was für ein Gott lässt das zu? Wieso passiert das so? Ich habe Gott gesagt, hey, ich habe doch zu dir geschrauen, ich habe gebetet, ich habe gekämpft, ich habe doch alles Mögliche gemacht, dass du sie wirst heilen. Aber gleich ist sie von uns gegangen. Und in dem Moment, wo ich so keinen Ausweg mehr gesehen habe und wo ich so die Dunkelheit um mich gesehen habe, wo ich einfach mich so gefühlt habe, als wäre ich unter Wasser in dieser ganzen Truhe inne, habe ich dürfen merken, dass Gott schon lange vorher seine Hand ausgestreckt hat. Und mir ist das erst in einem ganz bestimmten Moment bewusst worden. Am letzten Mittag waren wir am Abräumen bei uns zu Hause. Und wir haben das Geschirr abgeräumt und es war irgendwie 2 Monate oder 1 Monat nach dem Tod von meiner Kollegin. Und dann hat meine Schwester gesagt, hey Salome, ich will einfach ein Lied zeigen. Ich will es einfach zeigen, du musst es nur anhören. Und ich habe so gedacht, okay, ja, gut. Und dann hat das Lied so angefangen zu laufen und so. Ich habe es so ein bisschen zugelassen. Es war auf Englisch. In einer 5. Klasse habe ich noch nicht jedes englische Wort verstanden. Aber dann ist es zum Refrain gekommen und dort hat es geheißen, no longer slave to fear, I am a child of God. Und in dem Moment habe ich anfangen zu realisieren oder merken, hey, Jesus hat schon lange vorher seine Hand mir ausgestreckt. Er hat mein Flehen und mein Betten schon lange vorher gesehen. Und er hat gehandelt. Er hat sofort seine Hand ausgestreckt, so wie er es auch in Petrus gesagt hat. Und bei ihm gemacht hat. Er hat sofort seine Hand ausgestreckt. Gott hat seine Hand in Form von meiner Schwester ausgestreckt. Sie war mit mir ab Tag 1 immer für mich da gewesen. Hat immer mit mir zusammen gebetet oder hat mit mir dann in dieser Situation zusammen gebrüllt und mich einfach gehebt und einfach da ausgehalten mit mir. Und ich habe da in dem Moment ein bisschen anfangen dürfen realisieren, dass Gott schon lange vorher seine Hand ausgestreckt hat mir. Und ich weiß nicht, in welcher Situation dass du gerade bist, in welcher Lebenssituation du bist. Ob dir gerade alles viel zu viel steht und eben auch das Wasser da oben ist. Nicht da, sondern da. Ob du gerade in so einem Sturm drin bist, dass du nichts anderes siehst und auch nicht willst sehen. Vielleicht willst du gerade gar keinen Menschen sehen. Ich möchte heute Abend mega die Frage stellen, die Gott mir in dem Moment auch gestellt hat. Vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich aus deinen Wunden, aus deinen tiefsten Wunden darf Wunder machen? Und so gehen wir zurück zu der Geschichte, als ich in dem indischen Zug geschlafen habe, tief und fest. Und keine Ahnung hatte, ob das Geld jetzt gestohlen wird oder nicht. Ich habe einfach geschlafen. Ich bin voller Schreck irgendwann aufgewacht und habe gemerkt, Scheibe, ich bin einfach eingeschlafen und ich habe keine Kontrolle über den Koffer. Und dann hat auch Jesus mir wieder die Frage gestellt, vertraust du mir denn, Salome, dass ich den Koffer in der Hand habe? Und mit einem müden, aber bestimmten Ja, habe ich sagen, ja Gott, du hast es in den Händen und du sollst es in den Händen haben. Ich will es nicht in den Händen haben. Die Verantwortung ist mir ein bisschen zu gross, obwohl ich ja zu dem gesagt habe. Aber ich habe zu dem ja gesagt, weil ich gewusst habe, dass du hinter mir stehst. Ich bin dann wieder eingeschlafen und ich bin weitergefahren, bin am nächsten Morgen in dieser anderen Stadt verwacht. Hat dafür Ausstieg aus dem Zug, hat den Koffer mitgenommen und hat dann in meiner neuen Unterkunft reingeschaut und alles Geld war drin. Jedes einzelne Nötli war drin. Und in dem Moment habe ich so merken, hey, das Vertrauen, das ich einfach in dem Moment habe, Gott zusprechen durfte, das kann Wunder bewirken. Und dann kann Gott Grosses tun, wenn wir ihm alle Macht angeben. Vielleicht ist es anders, wie das wir uns denken. Ich habe nämlich dafür gebetet, dass ich wach bleiben darf und dass ich unten schlafen darf im Kajütenbett. Aber Gott hat beides gedacht, nein, wir machen es meinen Weg. Und das ist auch gut so, weil er hat das Beste für uns vorbereitet und er hat das Beste in all diesen Wunden für uns vorbereitet. Eine Kollegin hat für euch ein kleines Paltis vorbereitet mit dem Vers drauf. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte: Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Es sind zwei herausfordernde Fragen, die in dem Vers drin sind. Aber gleich habe ich genau diesen Vers rausnehmen für euch als Frage. Ja, im täglichen Gebrauch, wo ihr nachher dann am Ausgang eins mitnehmen dürft, um euren Schlüsselbund anzutun. Die Frage: Vertraust du Gott? Vertraust du ihm alles an? Vertraust du ihm einen Teil von deinem Leben an? Oder vertraust du ihm alles an? Falls du dich gerade momentan in so einem Sturm befindest und so keinen Ausweg mehr siehst, und dich fühlst wie so ein kleines Puzzleteil in dem riesen, ganzen, grossen Puzzle von dieser Welt, dann möchte ich dir mega Mut zusprechen, dass Jesus schon lange vorher seine Hand dir entgegengestreckt hat. Wo er am Kreuz für uns gestorben ist. Und er streckt auch heute seine Hand für dich aus. Und wenn du in einem Sturm bist, wo du eine Wunde hast, wo mega fest blutet und wo einfach nicht will heilen, dann möchte ich dir mega Mut zusprechen, dass du mega darfst aufs Gesprächs- und das Gebetsteam darfst zugehen. Die Leute haben so auf dem Herzen, um in dem Moment für dich im Gebet dürfen einstehen und um so eine ausgestreckte Hand von Jesus dürfen sein. Und Wunder müssen nicht immer so mega krass gross sein. Mein Wunder von dieser Woche war, dass ich einigermaßen rechtzeitig, zwar 15 Minuten spät, aber einigermaßen rechtzeitig im Schulzimmer hat stehen durfte. In dem Moment habe ich gemerkt, hey, Gott hat so viel im Hintergrund organisiert, dass die Unterrichtsassistenz überhaupt zu dem Moment noch zu Frauenfeld war und nicht schon im Schulzimmer und dass da alles hin und her geklappt hat und telefonieren und alles Mögliche. Gott ist immer auch ein bisschen im Hintergrund am Wirken. Und die Frage, die er dir heute Abend stellen will: Vertraust du mir? Vertraust du Gott dein Leben an? Er streckt seine Hand dir immer aus. Die Frage ist, nimmst du sie an? Ich möchte mega gerne zum Schluss mit euch beten. Herr, ich möchte dir so vielmal danken für jeden Einzelnen, der hier in dieser Reihe sitzt. Du siehst jedes einzelne Herz und du siehst jede einzelne Wunde. Und ich möchte jedes einzelne Herz anlegen, dass du darfst kommen und dass dein Heiliger Geist darf wirken. Dass Wunde, die vielleicht schon tief irgendwo vergraben sind, wieder vielleicht aufkommen und dürfen merken, hey, da brauche ich noch Heilig. Da will ich deine ausgestreckte Hand annehmen und dich um Heilung und dich um Vertrauen bitte. Vater, ich möchte dir danken, dass du bei jedem Einzelnen bist und jeden Einzelnen kennst und jeden Einzelnen so einzigartig gemacht hast. Danke, bist du da und lässt uns nie allein, auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir allein sind. Du bist schon immer da gewesen und wirst es immer sein. Vater, wir legen es vor dich an und möchten jetzt ganz vor dich kommen, jeder Einzelne für sich, so wie wir sind, so wie du uns geschaffen hast. In deinem Namen beten wir. Amen. Vielleicht ist dir Wunde bewusst geworden, wo vielleicht schon lange tief drin ist oder wo vielleicht erst gerade passiert ist. Ich möchte dich mega ermutigen, um den Schritt zu gehen, um vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen mitzunehmen und um zum Gesprächs- und Gebetsteam zu gehen. Ich habe das so bereichern und erleben, dass meine Schwester einmal für mich beten und mit jedem Gebet habe ich wieder mehr Hoffnung haben und wissen, hey, meine Kollegin ist jetzt im Himmel und sie darf jetzt beim Vater sein und sie muss keine Schmerzen mehr haben und das ist jetzt gut für sie so und ich darf es abgeben. Vielleicht ist dir etwas bewusst worden, vielleicht ist dir aber auch bewusst worden, dass du vielleicht auch Täter oder Täterin gewesen bist von jemand anderem, der eine Wunde hat, wo du merkst, dort habe ich irgendetwas gemacht, das nicht ganz so richtig war. Gott hat es mega gern, wenn wir vor ihn kommen, so wie wir sind, egal was wir alles gemacht haben mit all unseren Sachen. Und so möchte ich euch einfach mega ermutigen, um da dürfen. Die guten wie auch die schlechten Sachen dürfen ins Auge schauen und sagen, hey, da lege ich ab. Da will ich mit Leuten, die es mega auf dem Herzen haben, um dürfen die ausgestreckte Hand sein von Jesus, um ihnen das dürfen erzählen. Du musst ihnen auch gar nicht viel erzählen oder vielleicht auch gar nicht erzählen, weil es vielleicht mega schwierig ist, zu meinen Worten zu fassen. Da habe ich manchmal auch, um die Situation irgendwie kann man gar nicht fassen. Um einfach zu sagen, hey, ich brauche einfach ein Segen. Sie machen das auch mega gern. Sind genau für das jedes Mal im Gottesdienst.